6. Dunst lag über der Stadt, aber Herr Longuet, Mietkutschenbesitzer in der Johannesstraße, der um 8 Uhr in eigener Person einen gedeckten, aber an allen Seiten offenen Gesellschaftswagen in der Mengstraße vorfuhr, sagte: »In einer Lüttenstund ist die Sünde durch.« Und somit konnte man beruhigt sein. Die Konsulin Antonie, Herr Permaneder, Erika und Ida Jungmann hatten miteinander gefrühstückt und fanden sich nun einer nach dem anderen reisefertig auf der großen Diele ein, um Gerda und Tom zu erwarten. Frau Grünlich, in cremefarbenem Kleide mit einer Atlaskrawatte unterm Kinn, sah trotz der verkürzten Nachtruhe ganz vortrefflich aus. Zagen und Fragen schienen in ihr ein Ende gefunden zu haben, denn ihre Miene, während sie im Gespräch mit dem Gaste langsam die Knöpfe ihrer leichten Handschuhe schloss, war ruhig, sicher, fast feierlich. Sie hatte die Stimmung wiedergefunden, die ihr aus früheren Zeiten her wohl bekannt war. Das Gefühl ihrer Wichtigkeit, der Bedeutsamkeit der Entscheidung, die ihr anheimgestellt war, das Bewusstsein, dass abermals ein Tag gekommen sei, der es ihr zur Pflicht mache, mit ernstem Entschluss in die Geschichte ihrer Familie einzugreifen, erfüllte sie und machte ihr Herz höher schlagen. Diese Nacht hatte sie im Traume die Stelle in den Familienpapieren vor Augen gesehen, an der sie die Tatsache ihrer zweiten Verlobung zu vermerken gedachte. Diese Tatsache, die jenen schwarzen Flecken, den die Blätter enthielten, tilgte und bedeutungslos machte, und nun freute sie sich mit Spannung auf den Augenblick, wo Tom erscheinen und sie ihn mit ernsthaftem Nicken begrüßen würde. Etwas verspätet, denn die junge Konsulin Buddenbrook war nicht gewohnt, so früh ihre Toilette zu beenden, traf der Konsul mit seiner Gattin ein. Er sah gut und munter aus in seinem hellbraunen, kleinkarierten Anzug, dessen breite Revers den Rand der Sommerweste sehen ließen, und seine Augen lächelten, als er Tonis unvergleichlich würdevolle Miene gewahrte. Aber Gerda, deren ein wenig morbide und rätselhafte Schönheit einen seltsamen Gegensatz zu der hübschen Gesundheit ihrer Schwägerin bildete, zeigte durchaus keine Sonntags- und Ausflugsstimmung. Wahrscheinlich hatte sie nicht ausgeschlafen. Das satte Lila, das die Grundfarbe ihrer Robe ausmachte und in höchst eigenartiger Weise mit dem Dunkelrot ihres schweren Haares zusammenklang, ließ ihren Teint noch weißer, noch matter erscheinen. Tiefer und dunkler als sonst lagerten in den Winkeln ihrer nahe beieinander liegenden braunen Augen bläuliche Schatten. Kalt bot sie ihrer Schwiegermutter die Stirn zum Kusse, reichte Herrn Permaneder mit ziemlich ironischem Ausdruck die Hand, und als Frau Grünlich bei ihrem Anblick die Hände zusammenschlug und mit lauter Stimme ausrief: »Gerda, oh Gott, wie schön bist du wieder«, antwortete sie lediglich mit einem ablehnenden Lächeln. Sie hegte eine tiefe Abneigung gegen Unternehmungen wie die heutige, zumal im Sommer und nun gar am Sonntag. Sie, deren Wohnräume meistens verhängt im Dämmerlicht lagen und die selten ausgingen, fürchtete die Sonne, den Staub, die festtäglich gekleideten Kleinbürger, den Geruch von Kaffee, Bier, Tabak, und über alles in der Welt verabscheute sie die Erhitzung, das Derangement. »Mein lieber Freund«, hatte sie beiläufig zu Thomas gesagt, als die Ausfahrt nach Schwartau und dem Riesebusch verabredet worden war, damit der Münchner Gast auch ein wenig von der Umgebung der alten Stadt kennenlerne. »Du weißt, wie Gott mich gemacht hat, bin ich auf Ruhe und Alltag angewiesen. In diesem Falle ist man für Anregung und Abwechslung nicht geschaffen. Nicht wahr? Ihr dispensiert mich.« Sie würde ihn nicht geheiratet haben, wenn sie nicht bei solchen Dingen im Wesentlichen seiner Zustimmung sicher gewesen wäre. »Ja, lieber Gott, du hast natürlich recht, Gerda. Dass man sich bei derartigen Sachen amüsiert, ist meistens bloß Einbildung. Aber man macht sie eben mit, weil man vor den anderen und sich selbst nicht gern als Sonderling erscheinen möchte. Diese Eitelkeit hegt jeder, du nicht? Man gerät sonst leicht in einen Schein von Vereinsamung und Unglück und büßt an Achtung ein. Und dann noch eins, liebe Gerda. Wir alle haben Ursache, dem Herrn Permaneder ein bisschen den Hof zu machen. Ich zweifle nicht, dass du die Situation übersiehst. Es entwickelt sich da etwas, und es wäre schade, ganz einfach schade, käme es nicht zustande. Ich sehe nicht ein, lieber Freund, inwiefern meine Gegenwart, aber gleich viel. Da du es wünschest, so sei es. Lassen wir dies Vergnügen über uns ergehen. Ich werde dir aufrichtig verbunden sein. Man trat auf die Straße hinaus. Wahrhaftig, schon jetzt begann die Sonne durch den Morgendunst zu dringen. Sonntäglich läuteten die Glocken von St. Marien und Vogelgezwitscher erfüllte die Luft. Der Kutscher zog den Hut und mit dem patriarchalischen Wohlwollen, das Thomas manchmal ein bisschen in Verlegenheit brachte, nickte die Konsulin ein überaus herzliches »Guten Morgen, lieber Mann« zu ihm hinauf. »Also eingestiegen denn nun, ihr Lieben? Es wäre Zeit zur Frühpredigt, aber heute wollen wir Gott in seiner freien Natur mit unseren Herzen loben. Nicht wahr, Herr Parmanida?«
»Ist schon recht, Frau Konsul.«
Und man kletterte nacheinander über die beiden Blechstufen durch das schmale Hintertürchen in den Wagen hinein, der 10 Personen gefasst haben würde, und machte es sich auf den Polstern bequem, die, ohne Zweifel zu Ehren Herrn Parmaneders, blau und weiß gestreift waren. Dann klinkte das Türchen ins Schloss, Herr Longuet schnalzte mit der Zunge und stieß unterschiedliche Ho- und Hü-Rufe aus, seine muskulösen Braunen zogen an, und das Gefährt rollte die Mengstraße hinunter, entlang der Trave, am Holstentore vorbei und später nach rechts auf der Schwartauer Landstraße dahin. Felder, Wiesen, Baumgruppen, Gehöfte, und man suchte in dem immer höheren, dünneren, blaueren Dunst nach den Lerchen, deren Stimmen man vernahm. Thomas, der Zigaretten rauchte, sah aufmerksam um sich, wenn man an Getreide vorüberkam, und zeigte Herrn Parmaneda, wie es stand. Der Hopfenhändler war in einer wahrhaftig jugendlichen Laune, hatte seinen grünen Hut mit dem Gemsbart ein wenig schief gesetzt, balancierte seinen Stock mit dem ungeheuren Horngriff auf seiner weißen und breiten Handfläche und sogar auf der Unterlippe, ein Kunststück, welchem, obgleich es beständig misslang, besonders von Seiten der kleinen Erika lauter Beifall zuteil ward, und wiederholte mehrere Male, »Die Zugspitz wird's heute nicht sein, aber ein wenig kraxeln werden wir doch, und ein Hitz werden wir haben, a Gaudia sakrisches, gelten's, Frau Grünlich.« Dann begann er mit vielem Temperament von Bergpartien mit Rucksack und Eispickel zu erzählen, wofür ihn die Konsulin mit mehreren bewundernden 1000 belohnte und bedauerte dann aus irgendeinem Gedankengange heraus mit bewegten Worten die Abwesenheit Christians, von dem er gehört habe, dass er gar so ein lustiger Herr sei.
»Unterschiedlich«, sagte der Konsul. »Aber bei solchen Gelegenheiten ist er unvergleichlich, das ist wahr.«
»Wir werden Krebse essen, Herr Parmaneda«, rief er aufgeräumt. »Krebse und Ostseekrabben. Sie haben schon bei meiner Mutter ein paar Mal davon gekostet, aber mein Freund Diekmann, der Besitzer der Restauration zum Riesebusch, führt sie stets in hervorragender Qualität. Und Pfeffernüsse, die berühmten Pfeffernüsse dieser Gegend. Oder ist Ihr Ruf bis an die Isar noch nicht gedrungen? Nun, Sie werden sehen.« Frau Grünlich ließ 2 oder 3 Mal den Wagen halten, um am Chausseerande Mohn und Kornblumen zu pflücken, und jedes Mal beteuerte Herr Parmaneda mit wahrer Wildheit, ihr dabei behilflich sein zu wollen. Da er sich aber vor dem Ein- und Aussteigen ein wenig fürchtete, so unterließ er es dennoch. Erika jubelte über jede Krähe, die aufflog, und Ida Jungmann, die wie immer beim sichersten Wetter einen langen, offenen Regenmantel nebst Regenschirm trug, stimmte als eine richtige Kinderpflegerin, die auf die kindlichen Stimmungen nicht nur äußerlich eingeht, sondern sie ebenso kindlich mitempfindet, mit ihrem ungenierten und etwas wiehernden Lachen ein, so dass Gerda, die sie nicht hatte in der Familie grau werden sehen, sie wiederholt einigermaßen kalt und erstaunt betrachtete. Man war im Oldenburgischen. Buchenwaldungen kamen in Sicht, der Wagen fuhr durch den Ort, über das Marktplätzchen mit seinem Ziehbrunnen, gelangte wieder ins Freie, rollte über die Brücke, die über das Flüsschen aufführt, und hielt endlich vor dem einstöckigen Wirtshaus zum Riesebusch. Dies war an der einen Seite eines flachen Platzes mit Grasflächen, sandigen Wegen und ländlichen Beeten gelegen
und jenseits dieses Platzes erhob sich, amphitheatralisch aufsteigend, der Wald. Die einzelnen Stufen waren durch rau angelegte Treppen verbunden, zu denen man hochliegende Baumwurzeln und vorspringendes Gestein benutzt hatte, und auf den Etagen zwischen den Bäumen waren weißgestrichene Tische, Bänke und Stühle aufgeschlagen. Buddenbrooks waren keineswegs die ersten Gäste. Ein paar wohlgenährte Mägde und sogar ein Kellner in fettigem Frack marschierten eilfertig über den Platz und trugen kalte Küche, Limonaden, Milch und Bier zu den Tischen hinauf, an denen, wenn auch in weiteren Abständen, schon mehrere Familien mit Kindern Platz genommen hatten. Herr Diekmann, der Wirt, in gelb gesticktem Käppchen und Hemdärmeln, trat persönlich an den Schlag, um den Herrschaften beim Aussteigen behilflich zu sein, und während Longuet beiseite fuhr, um auszuspannen, sagte die Konsulin: »Wir machen nun also zunächst einen Spaziergang, guter Mann, und möchten dann nach einer Stunde oder anderthalb ein Frühstück haben. Bitte lassen Sie uns drüben servieren, aber nicht zu hoch. Auf dem zweiten Absatz, dünkt mich.« »Strengen Sie sich an, Diekmann«, fügte der Konsul hinzu. »Wir haben einen verwöhnten Gast.« Herr Permaneder protestierte. »I, kar Spur. A Bier und a Kas.« Allein das verstand Herr Diekmann nicht, sondern er begann mit großer Geläufigkeit: »Alles, was da ist, Herr Konsul. Krebse, Krabben, diverse Wurst, diverse Käse, geräucherten Aal, geräucherten Lachs, geräucherten Stör.« »Schön, Diekmann, Sie werden das schon machen. Und dann geben Sie uns 6 Gläser Milch und 1 Seidel Bier, wenn ich nicht irre, Herr Permaneder, wie?«
»Einmal Bier, 6-mal Milch. Süße Milch, Buttermilch, dicke Milch, Sattenmilch, Herr Konsul?«
»Halb und halb, Diekmann. Süße Milch und Buttermilch. In einer Stunde also.« Und sie gingen über den Platz. »Zunächst liegt es uns nun ob, die Quelle zu besuchen, Herr Permaneder«, sagte Thomas. »Die Quelle, das heißt die Quelle der Au. Und die Au ist das kleine Flüsschen, daran Schwartau liegt und daran im grauen Mittelalter ursprünglich unsere Stadt gelegen war, bis sie niederbrannte. Sie wird wohl nicht sehr durabel gewesen sein, wissen Sie, und an der Trave wieder aufgebaut wurde. Übrigens knüpfen sich schmerzliche Erinnerungen an den Namen des Flüsschens. Als Jungen fanden wir es witzig, uns einander in den Arm zu kneifen und zu fragen, wie heißt der Fluss bei Schwartau? Worauf man natürlich, weil's weh tat, wider Willen den Namen rief. Da unterbrach er sich plötzlich, 10 Schritte von dem Anstieg entfernt. Wir sind überholt worden, Möllendorfs und Hagenströms. In der Tat, dort oben auf der 3. Etage der waldigen Terrasse saßen die hauptsächlichsten Mitglieder dieser beiden vorteilhaft liierten Familien an 2 zusammengerückten Tischen und speisten unter angeregten Gesprächen. Der alte Senator Möllendorf präsidierte, ein blasser Herr mit weißen, dünnen, spitzen Koteletts. Er war zuckerkrank. Seine Gattin, geborene Langhals, hantierte mit ihrer langgestielten Lorgnette und nach wie vor umstand das graue Haar unordentlich ihren Kopf. Ihr Sohn war da, August, ein blonder junger Mann von wohlsituiertem Äußeren und Gatte Julchens, der geborenen Hagenström, welche klein, lebhaft, mit großen, blanken, schwarzen Augen und beinahe ebenso großen Brillanten an den Ohrläppchen zwischen ihren Brüdern Hermann und Moritz saß. Konsul Hermann Hagenström begann sehr stark zu werden, denn er lebte vortrefflich und man sagte sich, dass er gleich morgens mit Gänseleberpastete beginne. Er trug einen rötlich-blonden, kurzgehaltenen Vollbart und seine Nase, die Nase seiner Mutter, lag auffallend platt auf der Oberlippe. Dr. Moritz, mit flacher Brust und gelblichem Teint, zeigte in lebhaftem Gespräch seine spitzigen, lückenhaften Zähne. Beide Brüder hatten ihre Damen bei sich, denn auch der Rechtsgelehrte war seit mehreren Jahren verheiratet, und zwar mit einem Fräulein Puttfarken aus Hamburg, einer Dame mit butterfarbenem Haar und übermäßig leidenschaftslosen, augenscheinlich anglisierenden, aber außerordentlich schönen und regelmäßigen Gesichtszügen, denn Dr. Hagenström hätte es mit seinem Rufe als Schöngeist nicht vereinbaren können, ein hässliches Mädchen zu ehelichen. Schließlich waren noch die kleine Tochter von Hermann Hagenström und der kleine Sohn von Moritz Hagenström zugegen, zwei weißgekleidete Kinder, die schon jetzt so gut wie miteinander verlobt waren, denn das Huneus-Hagenströmsche Vermögen sollte nicht verzettelt werden. Alle aßen Rührei mit Schinken. Man grüßte sich erst, als Buddenbrooks in geringer Entfernung an der Gesellschaft vorüberstiegen. Die Konsulin neigte ein wenig zerstreut und gleichsam verwundert den Kopf. Thomas lüftete den Hut, indem er die Lippen bewegte, als sagte er irgendetwas Verbindliches und Kühles, und Gerda verbeugte sich fremd und formell. Herr Permaneder aber, angeregt durch das Steigen, schwenkte unbefangen seinen grünen Hut und rief mit lauter und fröhlicher Stimme: »Wünsch recht einen guten Morgen!« Worauf die Senatorin Möllendorf ihr Lorgnon zur Hand nahm. Toni ihrerseits zog ein wenig die Schultern empor, legte den Kopf zurück, suchte trotzdem das Kinn auf die Brust zu drücken und grüßte gleichsam von einer unabsehbaren Höhe herab, wobei sie genau über Julchen Möllendorfs breitrandigen und eleganten Hut hinwegblickte. In dieser Minute setzte sich ihr Entschluss endgültig und unerschütterlich in ihr fest. »Gott sei Lob und tausend Dank, Tom, dass wir erst in einer Stunde frühstücken. Ich möchte mir von diesem Julchen nicht gern auf den Bissen sehen lassen, weißt du? Hast du beachtet, wie sie grüßte? Beinahe gar nicht. Dabei war meiner unmaßgeblichen Ansicht nach ihr Hut ganz unmäßig geschmacklos. Na, was den Hut betrifft, und mit dem Grüßen warst du wohl auch nicht viel entgegenkommender, meine Liebe. Übrigens ärgere dich nicht, das macht Falten. Ärgern, Tom? Ach nein. Wenn diese Leute meinen, sie seien die Ersten an der Spritze, so ist das zum Lachen und weiter nichts. Was ist für ein Unterschied zwischen diesem Julchen und mir, wenn ich fragen darf? Dass sie keinen Filou, sondern bloß einen Duschak zum Manne bekommen hat, wie Ida sagen würde? Und wenn sie einmal in meiner Lage wäre im Leben, so würde es sich ja erweisen, ob sie einen zweiten finden würde. Was besagt, dass du deinerseits einen finden wirst? Einen Duschak, Thomas? Sehr viel besser als ein Filou. Er braucht weder das eine noch das andere zu sein. Aber darüber spricht man nicht. Richtig. Wir bleiben auch zurück. Herr Permaneder steigt mit Elan. Der schattige Waldweg wurde eben, und es dauerte gar nicht lange, bis sie die Quelle erreicht hatten, einen hübschen, romantischen Punkt mit einer hölzernen Brücke über einem kleinen Abgrund, zerklüfteten Abhängen und überhängenden Bäumen, deren Wurzeln bloß lagen. Sie schöpften mit einem silbernen, zusammenschiebbaren Becher, den die Konsulin mitgebracht hatte, aus dem kleinen, steinernen Bassin gleich unterhalb der Austrittsstelle und erquickten sich mit dem frischen, eisenhaltigen Wasser, wobei Herr Permaneder einen kleinen Anfall von Galanterie hatte, indem er darauf bestand, dass Frau Grünlich ihm den Trank kredenzte. Er war voll Dankbarkeit, wiederholte mehrmals: »Ach, das ist fein nett«, und plauderte umsichtig und aufmerksam sowohl mit der Konsulin und Thomas als mit Gerda und Toni und sogar mit der kleinen Erika. Selbst Gerda, die bislang unter fliegender Hitze gelitten und in einer Art von stummer und starrer Nervosität einhergegangen war, begann nun aufzuleben, und als man nach einem beschleunigten Rückwege wieder vor dem Wirtshaus anlangte und sich auf der zweiten Stufe der Waldterrasse an einem überreichlich besetzten Tische niederließ, war sie es, die es in liebenswürdigen Wendungen bedauerte, dass Herrn Permaneders Abreise so nahe bevorstehe. Jetzt, wo man einander ein wenig kennengelernt, wo es zum Beispiel ganz leicht zu beobachten sei, dass auf beiden Seiten immer seltener Miss- und Nichtverständnisse des Dialektes wegen unterliefen, sie könne die Behauptung vertreten, dass ihre Freundin und Schwägerin Toni zwei- oder dreimal mit Virtuosität »Pfiat Gott« gesagt habe. Herr Permaneder unterließ es, auf das Wort Abreise irgendeine bestätigende Antwort zu geben, sondern widmete sich vorderhand den Leckerbissen, von denen die Tafel strotzte und die er jenseits der Donau nicht alle Tage bekam. Sie verzehrten die guten Sachen mit Muße, wobei die kleine Erika sich beinahe am meisten über die Servietten aus Seidenpapier freute,
die ihr unvergleichlich schöner schienen als die großen Leinernen zu Hause und von denen sie mit Erlaubnis des Kellners sogar einige zum Andenken in die Tasche steckte. Und dann saß, während Herr Permaneder mehrere tiefschwarze Zigarren zum Biere und der Konsul seine Zigaretten rauchte, die Familie mit ihrem Gaste noch längere Zeit beisammen und plauderte. Bemerkenswert aber war, dass niemand mehr der Abreise des Herrn Permaneder gedachte und dass überhaupt die Zukunft völlig unberührt gelassen ward. Vielmehr tauschte man Erinnerungen aus, besprach die politischen Ereignisse der letzten Jahre, und Herr Permaneder berichtete, nachdem er über einige 48er-Anekdoten, die die Konsulin ihrem verstorbenen Gatten nacherzählte, sich vor Lachen geschüttelt hatte, von der Revolution in München und von Lola Montez, für welche Frau Grünlich sich unbändig interessierte. Dann aber, als allgemach die erste Stunde nach Mittag vorüber war, als Erika, ganz erhitzt und bepackt mit Gänseblumen, Wiesenschaumkraut und Gräsern, von einem Streifzug mit Ida zurückkehrte und die Pfeffernüsse in Erinnerung brachte, die noch einzukaufen seien, brach man zu einem Gang in den Ort hinunter auf. Nicht bevor die Konsulin, deren Gäste heute alle waren, mit einem gar nicht kleinen Goldstück die Rechnung beglichen hatte. Vor dem Gasthaus ward Ordre gegeben, dass in einer Stunde der Wagen bereitstehen solle, denn man wollte in der Stadt vor Tisch noch ein wenig ruhen können. Und dann wanderten sie langsam, denn die Sonne brannte auf den Staub, den niedrigen Häusern des Fleckens zu. Gleich nach der Aubrücke ordnete sich ungezwungen und von selbst die Reihenfolge, die dann während des Weges innegehalten ward. Voran nämlich war Mamsell Jungmann, vermöge ihrer langen Schritte, neben der unermüdlich springenden und nach Kohlweißlingen jagenden Erika. Dann folgten miteinander die Konsulin, Thomas und Gerda und zuletzt, in einigem Abstande sogar, Frau Grünlich mit Herrn Permaneder. Vorn war es laut, denn das kleine Mädchen jubelte und Ida stimmte mit ihrem eigentümlich tiefen, gutmütigen Wiehern ein. In der Mitte schwiegen alle drei, denn Gerda war wegen des Staubes aufs Neue in eine nervöse Verzagtheit verfallen und die alte Konsulin sowohl wie ihr Sohn waren in Gedanken. Auch hinten war es still, aber nur scheinbar, denn Toni und der Gast aus Bayern unterhielten sich gedämpft und intim. Wovon sprachen sie? Von Herrn Grünlich. Herr Permaneder hatte die treffende Bemerkung gemacht, dass Erika, fei, ein gar zu liebes und hübsches Kind sei, dass sie aber trotzdem der Frau Mama fast gar nicht ähnlich sehe. Worauf Toni geantwortet hatte, sie ist ganz der Vater. Und man kann sagen, nicht zu ihrem Schaden. Denn äußerlich war Grünlich ein Gentleman, alles was wahr ist. So hatte er goldfarbene Favoris, völlig originell. Ich habe nie wieder dergleichen gesehen. Und dann erkundigte er sich, obgleich Toni ihm schon bei Niederpowers in München die Geschichte ihrer Ehe ziemlich genau erzählt hatte, noch einmal genau nach allem und erfragte eingehend und mit einem ängstlich teilnehmenden Blinzeln alle Einzelheiten bei dem Bankerott. Er war ein böser Mensch, Herr Permaneder. Sonst hätte Vater mich ihm nicht wieder weggenommen, das können Sie mir glauben. Nicht alle Menschen haben auf Erden immer ein gutes Herz. Das hat das Leben mich gelehrt, wissen Sie. So jung, wie ich für eine Person, die seit 10 Jahren Witwe oder etwas Ähnliches ist, noch bin. Er war böse. Und Kesselmeier, sein Bankier, der obendrein so albern war wie ein junger Hund, war noch böser. Aber das soll nicht heißen, dass ich mich selbst für einen Engel halte und aller Schuld bar erachte. Missverstehen Sie mich nicht. Grünlich vernachlässigte mich. Und wenn er einmal bei mir saß, so las er die Zeitung. Und er hinterging mich und ließ mich beständig in Eimsbüttel sitzen, weil ich in der Stadt von dem Morass hätte erfahren können, darin er steckte. Aber ich bin auch nur eine schwache Frau und habe meine Fehler und bin ganz sicher nicht immer richtig zu Werke gegangen. Zum Beispiel gab ich meinem Mann durch Leichtsinn und Verschwendungssucht und neue Schlafröcke Grund zu Sorge und Klage. Aber eins darf ich hinzufügen, ich habe eine Entschuldigung, und die besteht darin, dass ich ein Kind war, als ich heiratete. Eine Gans war ich, ein dummes Ding. Glauben Sie zum Beispiel,
dass ich ganz kurze Zeit vor meiner Verlobung auch nur gewusst hätte, dass 4 Jahre früher die Bundesgesetze über die Universitäten und die Presse erneuert worden seien? Schöne Gesetze übrigens. Ach ja, es ist wahrhaftig so sehr traurig, dass man nur einmal lebt, Herr Permaneder, dass man das Leben nicht noch einmal anfangen kann. Man würde so manches geschickter anfassen. Sie schwieg und blickte gespannt auf den Weg nieder. Sie hatte ihm, nicht ohne Geschick, einen Anhaltspunkt gegeben, denn die Erwägung lag gar nicht fern, dass ein ganz neues Leben zu beginnen zwar unmöglich, der Wiederbeginn einer neuen, besseren Ehe aber doch nicht ausgeschlossen sei. Allein Herr Permaneder ließ die Gelegenheit vorübergehen und beschränkte sich darauf, mit heftigen Worten auf Herrn Grünlich zu schelten, wobei die Fliege über seinem kleinen, runden Kinn sich sträubte.
»Der fade Kerl, der Zwiedre, den war nicht daher hätt, den Hund, den Ausschamten, der war nicht der Watschen dazwischen dett.
Pfui, Herr Permaneder, nein, damit müssen Sie aufhören. Wir sollen vergeben und vergessen, und die Rache ist mein, spricht der Herr. Fragen Sie nur Mutter. Bewahre. Ich weiß nicht, wo Grünlich sich aufhält und wie es ihm ergangen ist im Leben, aber ich wünsche ihm alles Gute, wenn er es auch vielleicht nicht verdient hat.«